So, guten Morgen. Wir sollten anfangen. Erstmal schön, dass doch noch einige von Ihnen gekommen sind. Ich möchte mich als erstes nochmal entschuldigen für den Ausfall am Dienstagmorgen. Was passiert ist, ist folgendes. Ich hatte am Montag einen Vortrag in Stockholm und habe versucht, abends um 7 zurückzufliegen nach Frankfurt. Nach 3 Stunden Verspätung sind wir dann losgeflogen und kurz nach Mitternacht sind wir dann nicht in Frankfurt, sondern in Berlin gelandet, weil der Frankfurter Flughafen total zu war. Und da war es natürlich zu spät, noch eine Vertretung zu finden oder ihnen auch irgendwie Bescheid zu sagen. Und deswegen musste das dann am Dienstagmorgen leider ausfallen. Wie gesagt, tut mir sehr leid. Wir werden einen Teil davon heute nachholen. Tut mir auch leid, dass Ihnen keiner Bescheid gesagt hat, sodass Sie nicht ausschlafen konnten. Ich hätte es Ihnen gegönnt, aber ging leider nicht anders. Aber so ist das manchmal. Okay, was wir heute machen wollen, ist wenigstens noch das Kapitel über Aminosäureabbau abschließen. Und morgen früh würden wir dann quasi eine Fragestunde machen. Einmal noch mit alten Testfragen aus den alten Klausuren zu den Kapiteln Fettsäurestoffwechsel und so ein bisschen Aminosäureabbau. Und Sie haben nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen zu allem, was die Klausur angeht. Also morgen 8.15 Uhr Ihre Fragen quasi. Und ich würde nochmal ein paar Sachen sagen zu Terminen und so weiter für die Klausur. Okay, damit sollten wir dann auch gleich einsteigen. Wir hatten beim letzten Mal angefangen mit dem Aminosäurekatabolismus. Wir hatten gesehen, dass es 3 wesentliche Abbauwege für Aminogruppen gibt. Das erste wichtige Produkt ist die Harnsäure, die das Endprodukt des Aminosäurestoffwechsels darstellt in Vögeln und Reptilien. Diese werden auch als urikutelische Tiere bezeichnet deswegen. In Landwirbeltieren ist das Endprodukt des Aminosäurestoffwechsels der Harnstoff hier gezeigt. Und dann gibt es insbesondere Fische, die als Endprodukt des Aminosäurestoffwechsels oder des Aminogruppenstoffwechsels Ammoniak ausscheiden. Die werden deswegen ammonotelische Tiere genannt. Und das sind im Wesentlichen Wasserwirbeltiere, wie schon gesagt. Die Harnstoff erzeugenden Tiere heißen dann ureotelische Tiere, also urikotelische Tiere für Harnsäure und ureotelische Tiere für Harnstoff erzeugende Organismen. Es gab beim letzten Mal noch eine Frage, die ganz interessant war, und zwar, wie das ist mit Harnsäure, ob die auch im Stoffwechsel der Säugetiere vorkommt. Und das tut sie, nur ist sie da nicht das Endprodukt des Stoffwechsels der Aminogruppen von Aminosäuren, sondern sie ist das Endprodukt des Purinstoffwechsels, des Purinabbaus. Dort tritt Harnsäure auf und insbesondere ihr Natriumsalz. Dieses Natriumsalz ist relativ unlöslich und es gibt einige Stoffwechselstörungen, bei denen man zu viel davon produziert. Und das führt dann zu der bekannten Krankheit Gicht, wo sich quasi Harnsäurekristalle in den Gelenken ablagern und zu sehr starken Schmerzen führen. Aber da ist Harnsäure, wie gesagt, das Endprodukt des Purinstoffwechsels. Okay, die Quelle für diese Aminogruppen, die da verstoffwechselt werden, sind die Aminosäuren, die insbesondere aus den Nahrungsproteinen stammen. Die werden normalerweise zur Proteinbiosynthese verwendet, das heißt, die Fremdproteine werden einfach abgebaut und umgebaut. Aber wenn sehr viel Aminosäuren zur Verfügung stehen, können diese auch als Brennstoffe im Stoffwechsel benutzt werden. Aber es gibt eigentlich keine Speichermöglichkeit für Aminosäuren und deswegen werden sie abgebaut unter Abspaltung der Alpha-Aminogruppen. Und die Kohlenstoffgerüste der Aminosäuren werden dann in im Wesentlichen 4 wichtige Endprodukte überführt. Das ist einmal das Acetyl-CoA, das Acetoacetyl-CoA, das Sie aus den Ketonkörpern kennen, das Pyruvat und in Citratzyklus Intermediate. Und das Ganze erfolgt vor allen Dingen in der Leber. Wir hatten gesehen, als groben Überblick über den Stoffwechsel, dass sich der Stoffwechsel der Aminosäuren verzweigt. Das heißt, es gibt einen Zweig, in dem die Aminogruppen umgesetzt werden und letztendlich im Harnstoffzyklus, über den wir heute sprechen werden, in Harnstoff eingebaut werden und ein Stickstoff-Ausscheidungsprodukt hier entsteht. Die Kohlenstoffgerüste, wie schon gesagt, werden im Wesentlichen in Alpha-Ketosäuren umgebaut, die dann in den Citratzyklus einfließen und zum Beispiel in Glucose umgebaut werden oder komplett abgebaut zu Kohlendioxid und Wasser, also als Energiespeicher benutzt werden. Und es gibt eine Verbindung zwischen Citratzyklus und Harnstoffzyklus. Okay. Der Beginn der meisten Abbauwege für Aminosäuren ist zunächst eine Transaminierung. Das heißt, die Aminogruppe von Aminosäuren, also von einer der ganzen 20, wird zunächst auf einen Aminogruppenakzeptor übertragen. Und das ist in vielen Fällen das Alpha-Ketoglutarat. Und dann entsteht aus dem Alpha-Ketoglutarat Glutamat und eine Alpha-Ketosäure, die dann, wie gesagt, weiter umgebaut wird. Und aus Glutamat gibt es dann Wege in den Harnstoffzyklus, wie wir sehen werden. Es gibt noch zwei andere wichtige Aminotransferasen. Die eine benutzt Aspartat und Alpha-Ketoglutarat als Substrat, um daraus Oxalacetat und weiterhin Glutamat herzustellen. Die andere benutzt die Aminogruppen aus Alanin, um sie ebenfalls auf das Alpha-Ketoglutarat zu übertragen. Wir halten halt wieder Glutamat, also Glutamat ist ein ganz zentrales Intermediat hier und Pyruvat. Das hat natürlich den Vorteil, wir fangen mit 20 verschiedenen Aminosäuren an, die alle Alpha-Aminogruppen haben. Die meisten dieser Alpha-Aminogruppen enden in irgendeiner Form auf dem Glutamat und von dort geht es dann weiter in den Harnstoffzyklus, wie wir das gleich sehen werden. Ne? Es gibt einen wichtigen Kofaktor aller Aminotransferasen. Das ist ein Vitaminabkömmling, das ist das Pyridoxin, Vitamin B6. Das liegt in der, also das ist die Vitaminform, also die Vorform dieses Kofaktors. Normalerweise liegt er in dieser Form vor, als Pyridoxalphosphat. Und er hat eine sehr reaktive Gruppe. Das ist diese Ketogruppe hier oben, bezeichnet in Rot. Die ist natürlich wieder partiell positiv geladen und kann mit Aminogruppen reagieren als nukleophiler Angriff und wird dann zum Pyridoxaminphosphat umgesetzt. Und also diese Aminogruppe stammt dann aus einer Aminosäure und die Aminosäure geht raus als Ketosäure und wir haben hier diese aktivierte Aminogruppe, die dann auf weitere Alpha-Ketosäuren, wie zum Beispiel das Alpha-Ketoglutarat, übertragen werden kann. Ganz kurz noch zum Reaktionszyklus dieses Kofaktors. Er wird zunächst aktiviert durch Reaktion mit der Lysin-Seitenkette des Enzyms. Die greift hier quasi an und bildet hier wiederum eine Schiff-Base. Schiff-Base haben Sie auch schon öfter gehört. Und diese Schiff-Base ist jetzt der eigentlich reaktive Kofaktor. Diese enzymgekoppelte Schiff'sche Base kann jetzt die Aminosäure angreifen mit ihrer NH2-Gruppe und statt des enzymgebundenen Kofaktors erhalten wir jetzt die freie Lysin-Seitenkette des Enzyms zurück und unsere Aminosäure ist jetzt ebenfalls über eine Schiff-Base an den Kofaktor gebunden. Formal, also die gleiche chemische Struktur, nur in dem Fall hängt das ganze Enzym dran und hier nur eine einzelne Aminosäure. In dieser Form kann jetzt hier diese CN-Bindung gespalten werden unter Wasserangriff. Dadurch entsteht hier die Alpha-Ketosäure und wir erhalten hier das Pyridoxaminphosphat, also NH2 gebunden an den Kofaktor und das reagiert dann mit der nächsten Ketosäure, zum Beispiel Alpha-Ketoglutarat. Okay, dann gibt es auf dem Weg in den Harnstoffzyklus einige weitere Schritte, die jetzt das auf das Glutamat übertragene, die auf das Glutamat übertragene Aminogruppe weiter zugänglich machen. Das erste dieser, das liegt hier vorne, zwei Reihen weiter. Das erste dieser Enzyme ist die Glutamat-Dehydrogenase, die benutzt das erzeugte Glutamat, das wir in diesen ganzen Aminotransferase-Reaktionen gesehen haben, als Produkt, das wird jetzt als Substrat benutzt, unter Oxidation, das heißt also eine NAD-verbrauchende Reaktion. Und hier ist es eines der wenigen Enzyme, das sowohl NAD als auch NADP als Kofaktor benutzen kann. Wir hatten die ganze Zeit gesagt, NADH wird benutzt für die Speicherung von energiereichen Elektronen. NADPH wird benutzt als Reduktionsäquivalent. In diesem Fall haben wir eines der ganz wenigen Enzyme, das wirklich beides benutzt und wird unter NADPH-Gewinnung umgesetzt zu Alpha-Ketoglutarat, wie Sie es schon kennen. Und hier entsteht das erste Mal ein freies Ammoniumion, das dann kanalisiert wird eben in den Harnstoffzyklus. Das heißt, die Idee ist, wir haben ganz viele Aminosäuren, übertragen die Aminogruppen im Wesentlichen auf Glutamat und fangen dann an, das Glutamat weiter umzusetzen. Ne? Es gibt einige andere, das ist eigentlich hier nochmal einfach schematisch dargestellt. Also wir haben irgendeine Aminosäure, die in die entsprechende Ketosäure umgewandelt wird. Wir wandeln Alpha-Ketoglutarat in Glutamat um. Dann kommt die Glutamat-Dehydrogenase unter NADH oder NADP, unter NAD oder NADP-Einsatz entsteht NADH oder NADPH, ein freies Ammonium. Das Ketoglutarat wird zurückgewonnen und kann weiter reagieren. Und die Ammoniumgruppe wird dann letztendlich in den Harnstoff umgewandelt im Harnstoffzyklus. Es gibt einige weitere Reaktionen, die ebenfalls Ammoniumgruppen erzeugen. Einige Aminosäuren können direkt desaminiert werden, weil sie eben Ketosäuren als Produkt ergeben, die ganz wichtig sind im Citratzyklus. Zum Beispiel Serin wird direkt desaminiert zum Pyruvat und einer weiteren Ammoniumgruppe. Threonin kann ebenfalls direkt desaminiert werden. Es entsteht Alpha-Keto-Buttersäure und eine Aminogruppe. Und die können dann direkt umgesetzt werden. Und wir haben weitere Aminogruppen oder Ammoniumionen, die in den Harnstoffzyklus eingeschleust werden können. Es gibt dann einige weitere Teilreaktionen, die genau diese Aminogruppe jetzt benutzen. Die erste wird synthetisiert von der Glutamin-Synthase. Hier wird Glutamat als Ausgangsstoff verwendet. Es wird zunächst aktiviert unter ATP-Einsatz. Es entsteht aus der Säuregruppe des Glutamats in der Seitenkette, also ganz links, das aktivierte Glutamat der Phosphorsäureester. Dabei wird ADP abgespalten. Also die dritte Phosphatgruppe haben wir hier. Und dieses Gamma-Glutamylphosphat kann jetzt mit einer weiteren Aminogruppe reagieren unter Bildung von Glutamin. Und das wird durchgeführt durch die Glutamin-Synthase. Und dieses Glutamin wird letztendlich in den Lebermitochondrien weiter umgesetzt durch ein Enzym namens Glutaminase. Hier wird diese extra Aminogruppe wieder abgespalten und hier entsteht wiederum ein Ammoniumion, das in den Harnstoffzyklus eingeschleust wird. Und es entsteht wieder Glutamat, das hier oben wieder verwendet werden kann. Okay, jetzt der Harnstoffzyklus selber. Was passiert da? Im Wesentlichen, wir haben also unsere Ammoniumionen als Abfallprodukt, die entsorgt werden müssen. Die Entsorgung erfolgt unter Einsatz von Hydrogencarbonat und ATP und natürlich Wasser. Und wir erhalten als Endprodukt Harnstoff zum Ausscheiden ADP, inorganisches Phosphat und AMP als Produkte. Das heißt, das Wichtigste ist, die Ammoniumionen werden im Wesentlichen mit Hydrogencarbonat umgesetzt zu Harnstoff, einem Ausscheidungsprodukt, und damit entgiftet. Und das Ganze erfolgt unter Energieeinsatz. Hier zunächst ein Überblick über die Eintrittsreaktionen in den Harnstoffzyklus. So ein bisschen haben Sie das jetzt schon gesehen. Zum Beispiel, wenn man mit Alanin beginnt, wird die Aminogruppe des Alanins zunächst zum Glutamat umgesetzt mit Alpha-Ketoglutarat. Es entsteht Pyruvat. Und alle anderen Aminosäuren geben ebenfalls ihre Alpha-Aminogruppe ab an das Glutamat. Also Glutamat wieder ganz zentraler Schritt hier. Das Glutamat wird in die Mitochondrien transportiert. Und ein ähnlicher Weg hier zum Beispiel aus Glutamin. Das Glutamin kann ebenfalls in die Mitochondrien transportiert werden, endet hier. Und jetzt haben wir verschiedene Schritte, um aus diesen Vorläufermolekülen die Ammoniumgruppen zu extrahieren. Glutamin wird direkt umgesetzt durch das Enzym, das wir eben gesehen haben, Glutaminase. Es entsteht hier ein Ammoniumion. Dann das entstehende Glutamat kann hier eingeschleust werden, durch die Glutamat-Dehydrogenase umgesetzt werden. Es entsteht Alpha-Ketoglutarat und eine weitere Ammoniumgruppe. Glutamat selber geht auch in diesem Prozess, wird umgesetzt unter Abspaltung der Ammoniumgruppe durch Glutamat-Dehydrogenase. Das heißt, wir haben mehrere Wege, die letztendlich hier zu freien Ammoniumionen führen. Und das ist dann der eigentliche Beginn des Harnstoffzykluses. In der ersten Reaktion müssen diese Ammoniumionen, die ja eigentlich relativ stabil sind, aktiviert werden. Das erfolgt durch eine Reaktion, die Sie in der Form auch schon gesehen haben, in anderem Zusammenhang. Wir benutzen also Hydrogencarbonat und hier erhalten wir das Kohlenstoffatom des Harnstoffs am Ende. Das wird aktiviert unter Einsatz von ATP. Das haben Sie schon gesehen in den biotinabhängigen Reaktionen, diese Aktivierung von Hydrogencarbonat durch ATP. Und das aktivierte Hydrogencarbonat wird mit den Ammoniumgruppen direkt umgesetzt zu einer Verbindung namens Carbamoylphosphat. Die besteht also quasi aus dem Ammoniumion in der Form einer Aminogruppe. Also dieses N ist das N. Aus einer Ketogruppe oder einer Säurefunktion, die aus dem Hydrogencarbonat kommt. Hier deswegen das Kohlenstoffatom in Gelb und aktiviert durch eine Phosphatgruppe, also es ist ein Phosphorsäureester, haben wir also dieses Carbamoylphosphat als erstes zentrales Intermediat des Harnstoffzyklus. Das Enzym, das diese Reaktion katalysiert, ist die Carbamoylphosphat-Synthetase, also relativ einfach zu merken. Das Produkt Carbamoylphosphat-Synthetase wird hier verwendet. Und dieses Carbamoylphosphat wird jetzt im Verlauf des Harnstoffzyklus weiter umgesetzt in einer Reihe von Reaktionen, die sowohl in den Mitochondrien als auch im Zytosol stattfinden. Das heißt, hier müssen Substrate mehrmals transportiert werden, aus den Mitochondrien hinaus oder dann wieder zurück. Und wir beginnen mit einer Reaktion, in der man eine nicht natürliche Aminosäure verwendet. Das ist das Ornithin. Das ist also keine nicht proteinogene Aminosäure. Ornithin kommt also in den Proteinen nicht vor, gehört nicht zu den 20 proteinogenen Aminosäuren, aber es ist natürlich eine Aminosäure. Sie sehen hier die Aminogruppe, die Alpha-Aminogruppe, die Carboxylatgruppe, wie sich das gehört für eine Aminosäure. Sie sehen hier eine Kette von CH2-Gruppen und eine Aminogruppe am Ende. Das heißt, Ornithin sieht im Wesentlichen so aus wie Lysin, hat aber eine Methylengruppe weniger. Das heißt Lysin, proteinogene Aminosäure, Ornithin, nicht proteinogene Aminosäure, aber wichtige Funktion als Stoffwechselintermediate. Wir sehen gleich, dass es hier noch weitere nicht proteinogene Aminosäuren gibt, die hier auch eine Rolle spielen. Dieses Ornithin wird jetzt also umgesetzt mit dem Carbamoylphosphat. Das, wie gesagt, trägt hier diese durch die Phosphatgruppe aktivierte Gruppe und deswegen erfolgt auch die Reaktion an diesem Kohlenstoffatom mit der Seitenkettenaminogruppe dieses Ornithins. Und es entsteht eine zweite nicht proteinogene Aminosäure namens Citrullin. Die sieht jetzt im Wesentlichen so aus wie Arginin, außer dass Arginin an dieser Stelle eine weitere NH2-Gruppe trägt. Das heißt auch eine Aminosäure, die nicht in Proteinen vorkommt, aber als Stoffwechselprodukt eine Rolle spielt. Dabei wird die Phosphatgruppe natürlich abgespalten und wie gesagt, wir haben jetzt unseren Carbamoylrest auf das Citrullin, auf das Ornithin übertragen und erhalten Citrullin. Diese Aminosäure kann jetzt transportiert werden aus den Mitochondrien hinaus und wird dann zunächst aktiviert unter ATP-Verbrauch. Dabei wird in diesem Fall keine Phosphatgruppe übertragen auf die zu aktivierende Verbindung, sondern gleich der ganze Adenylatrest. Das heißt, es wird wieder Pyrophosphat abgespalten, wie Sie es auch schon kennen. Dieses Pyrophosphat wird hydrolysiert zum anorganischen Phosphat. Das ist eine energetisch sehr günstige Reaktion und das treibt auch diese Gesamtreaktion wieder an, wie Sie das auch schon bei anderen Reaktionen gesehen haben. Und wir erhalten als Zwischenprodukt hier Citrullyl-AMP, also die aktivierte Form des Citrullins. Und dieses aktivierte Citrullin kann jetzt reagieren mit einer weiteren Aminosäure, nämlich dem Aspartat. Dabei wird das AMP wieder abgespalten und hier ist die reaktive Gruppe die Aminogruppe dieses Aspartats. Und wir erhalten diese Aminosäure, das ist das Argininosuccinat. Das heißt, dieser Teil sieht aus wie Arginin und hier haben wir einen Succinatrest, der an einer der Aminogruppen des Argenins gebunden ist. Okay, das heißt, es ist eine weitere nicht proteinogene Aminosäure und hier sehen wir jetzt das zweite Stickstoff des Harnstoffs erscheinen. Das stammt nämlich aus dem Aspartat. Das heißt, das erste Stickstoff des Harnstoffs kommt aus dem Ammoniumion, das Kohlenstoffatom aus dem Hydrogencarbonat und dieses zweite Stickstoffatom aus dem Aspartat, das hier in die Reaktion eingeführt wird. Das Argininosuccinat kann jetzt relativ einfach gespalten werden unter Abspaltung einer Verbindung, die Sie auch schon kennen als Citratzyklusintermediat. Das ist das Fumarat hier. Das heißt, das geht hier direkt in den Citratzyklus und wir erhalten Arginin, die proteinogene Aminosäure Arginin, die Sie natürlich auch alle schon kennen, als erstes Produkt. Das kann hier entweder abgezweigt werden für Biosynthese von Proteinen oder weiter umgesetzt werden. Und im letzten Schritt kann dieses Arginin reagieren mit Wasser. Wir haben hier das reaktive Kohlenstoffatom mit der positiven Partialladung. Hier greift also das Wassermolekül an. Dieser Rest wird abgespalten unter Wasseranlagerung und wir erhalten Harnstoff. Das heißt, die Endgruppe des Argenins ist im Wesentlichen schon der vorgeformte Harnstoff selber. Und der Rest des Argenins, der verbleibt, ist wiederum diese nicht proteinogene Aminosäure Ornithin, die dann wieder zurück in den Zyklus eingeschleust wird. Das heißt hier als Produkt Harnstoff und Ornithin aus der Spaltung von Arginin. Wichtig nochmal zur Wiederholung, wo die einzelnen Atome herkommen, das Produkt des Harnstoffs. Wir haben also ein Stickstoffatom, das aus den Ammoniumionen kommt, der ganzen Alpha-Aminogruppen der Aminosäuren, die abgebaut werden. wie wir das gesehen haben in den vorhergehenden Slides. Wir haben ein Kohlenstoffatom in diesem Harnstoff, das im Wesentlichen aus dem Hydrogencarbonat stammt, mit dem dieses Ammoniumion zunächst aktiviert wird zum Carbamylphosphat. Und wir haben eine zweite Aminogruppe hier, die stammt aus einer anderen Aminosäure, nämlich aus dem Aspartat, das hier mit dem aktivierten Citrullin reagiert unter Anlagerung dieses Restes. Also hier diese Aminogruppe ist dann hier im Harnstoff zu finden. Das ist der Citratzyklus. Der Harnstoff wird dann, wie gesagt, ausgeschieden und wir erhalten unter anderem als Produkt Fumarat und wir erhalten Ornithin, das dann wieder in den Zyklus eingeschleust werden kann. Okay, hier dann nochmal die Zusammenfassung, ganz kurz. Also Kohlendioxid oder Hydrogencarbonat und Ammoniumionen reagieren unter ATP-Verbrauch zum Carbamylphosphat. Das reagiert mit Ornithin zum Citrullin, zum Argininosuccinat. Das wird umgesetzt zum Arginin. Arginin wird hydrolysiert zum Ornithin und zum Harnstoff. Das Fumarat, das hier entsteht, wird jetzt in den Tricarbonsäurezyklus oder den Citratzyklus eingeschleust, zum Malat umgesetzt, zum Oxalacetat umgesetzt. Und Oxalacetat kann jetzt mit weiteren Alpha-Ketosäuren reagieren, zum Beispiel aus abzubauenden Aminosäuren. Es entsteht hier aus diesen Aminosäuren die jeweilige Ketosäure und Aspartat wird zurückgewonnen. Das heißt, die Aminogruppe hier wird wieder in den Harnstoffzyklus eingeschleust. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Wir können einmal über das Glutamat Aminogruppen oder Ammoniumionen einschleusen über diesen Weg. Und wir haben hier einen zweiten Zugang für Aminogruppen über das Aspartat. Das heißt, Aspartat und Glutamat sind die ganz zentralen Einstiegswege für Aminogruppen in den Harnstoffzyklus. Okay, jetzt ganz kurz noch zum Schluss. Das Schicksal der Kohlenstoffgerüste. Wir haben zwei fundamentale Möglichkeiten. Entweder wir wandeln diese Kohlenstoffgerüste in Glucose um, die dann gespeichert werden können, zum Beispiel in der Form von Glykogen, als Energiereserve für die Zukunft. Oder wir können diese Kohlenstoffgerüste in den Citratzyklus einschleusen und dann direkt Energie daraus gewinnen. Es gibt 20 verschiedene proteinogene Aminosäuren, wie Sie alle wissen. Die werden letztendlich zu 7 verschiedenen Verbindungen umgesetzt, die mit dem Citratzyklus in Verbindung stehen. Als mögliche Reaktionsprodukte gibt es Pyruvat, Acetyl-Coenzym A, Acetoacetyl-Coenzym A, wie wir schon gesehen haben. Es gibt das Alpha-Ketoglutarat, es gibt Aminosäuren, die werden zum Succinyl-Coenzym A umgesetzt oder zum Fumarat und zum Oxalacetat. Manche Aminosäuren haben natürlich längere Seitenketten und können zu mehreren Produkten umgesetzt werden. Es gibt eine fundamentale Unterscheidung. Es gibt einmal Aminosäuren, die prinzipiell zu Vorläufern von Ketonkörpern, also Acetyl-CoA und Acetoacetyl-CoA, abgebaut werden können. Das sind einmal Leucin und Lysin, die direkt zu Acetyl-CoA und Acetoacetyl-CoA umgebaut werden und aus dem Stoffwechsel von Isoleucin, Tyrosin, Phenylalanin und Tryptophan erhält man sowohl Acetyl-CoA und Acetoacetyl-CoA als auch Intermediate des Citratzyklus. Das heißt, diese beiden Aminosäuren geben nur Vorläufer von Ketonkörpern. Diese vier Aminosäuren geben Vorläufer von Ketonkörpern und Intermediate des Citratzyklus. Alle anderen Aminosäuren, die jetzt nicht auf der Liste stehen, sind sogenannte glukogene Aminosäuren. Das heißt, diese anderen Aminosäuren werden direkt zu Intermediaten des Citratzyklus umgebaut, die dann zum Beispiel in der Gluconeogenese verwendet werden können. Das heißt, die wichtige Unterscheidung, die wichtigen Begriffe hier, ketogene Aminosäure glukogene Aminosäure und hier einfach die Beispiele. Im Folgenden möchte ich einfach noch ein paar Beispiele geben für solche Abbauwege, die jetzt aber nicht im Detail wirklich wichtig sind. Hier ist es nochmal zusammengefasst. Es gibt verschiedene Familien von Aminosäuren, die durch ähnliche Abbauwege gehen, die jeweils durch so eine Box gekennzeichnet sind. Vielleicht als Einstieg hier eine Reihe von Aminosäuren mit drei Kohlenstoffatomen in der Seitenkette, wie zum Beispiel Alanin oder Cystein oder Serin, die letztendlich alle zum Pyruvat umgesetzt werden. Dazu gehören auch Glycin und Tryptophan, wo natürlich der Weg zum Pyruvat komplizierter ist. Asparagin und Aspartat können direkt zum Oxalacetat umgesetzt werden. Und hier sehen Sie die Beispiele für die ketogenen Aminosäuren Isoleucin, Leucin, Tryptophan, die letztendlich zum Acetyl-Coenzym A umgesetzt werden. Diese komplizierteren aromatischen Aminosäuren werden zum Acetoacetyl-Coenzym A umgesetzt, das letztendlich auch zum Acetyl-Coenzym A führt und dann zum Beispiel im Citratzyklus verwendet werden kann oder transportiert als Energiespeicher, wie schon gesagt. Sie haben manche Aminosäuren, die mehrmals erscheinen, zum Beispiel Phenylalanin und Tyrosin. Die haben wir hier oben schon gesehen, das Tyrosin. Dort entsteht also nicht nur Acetoacetyl-CoA, sondern ebenfalls Fumarat. Deswegen gehören die zu beiden Gruppen, sowohl zu den ketogenen als auch zu den glukogenen Aminosäuren. Und es gibt einige Aminosäuren hier, die langkettigen aliphatischen Aminosäuren, Valin, Isoleucin, Methionin, die zum Succinyl-Coenzym A abgebaut werden. Und eine andere Gruppe von Aminosäuren, die zunächst ins Glutamat überführt werden, ganz oben, das dann zum Alpha-Ketoglutarat führt. Das ist hier die glukogenen Aminosäuren und hier die gelb gekennzeichneten Aminosäuren sind die, die direkt zum Acetyl-CoA umgebaut werden. Okay, ganz kurz als Beispiel für solche Abbauwege, die einzelnen Familien etwas näher erklärt. Wir hatten schon gesagt, es gibt eine Reihe von Aminosäuren, die drei Kohlenstoffatome in der Seitenkette enthalten, wie zum Beispiel das Alanin, also 1, 2, 3. Und hier reicht einfach eine Desaminierung, um das Pyruvat zu erhalten. Das Ähnliches gilt für das Serin und das Cystein. Das Threonin ist etwas komplizierter, weil wir haben hier vier Kohlenstoffatome. Dort entsteht zunächst Aminoaceton, aber letztendlich auch Pyruvat. Das Glycin muss zunächst um ein Kohlenstoffatom verlängert werden und im Tryptophan muss man natürlich den aromatischen Ring erstmal abbauen. Aber letztendlich führt der Abbauweg auch zum Alanin, den wir uns jetzt natürlich nicht im Detail angucken wollen und damit letztendlich zum Pyruvat. Das heißt, es gibt diese sogenannte C3-Familie, die direkt zu einer Ketosäure führt mit drei Kohlenstoffatomen, 1, 2, 3, nämlich dem Pyruvat, das Sie alle schon kennen. In ähnlicher Weise gibt es eine C4-Familie, die insbesondere Aspartat und Asparagin enthält. Das erste wichtige Enzym ist hier die Asparaginase, die dafür sorgt, dass die Aminogruppe aus Asparagin abgespalten wird und es entsteht zunächst Aspartat. Und diese Reaktion kennen Sie schon. Aspartat wird unter Desaminierung in Oxalacetat überführt unter Verwendung von Alpha-Ketoglutarat. Und es entsteht Glutamat, das dann, wie gesagt, in den Harnstoffzyklus eingeht. Dann gibt es eine C5-Familie normalerweise, die ganz generell als gemeinsame Teilreaktion hat den Abbau von Glutamat zu Alpha-Ketoglutarat, wie er jetzt schon ganz häufig aufgetreten ist. Und es ist natürlich einfach, sich vorzustellen, wie Glutamin zum Glutamat überführt wird, das haben wir auch gesehen, aber auch Prolin, Arginin und Histidin werden alle zunächst in Glutamat überführt und dieses Glutamat wird in das Alpha-Ketoglutarat umgesetzt. Und wenn Sie die Kohlenstoffatome zählen, also Prolin hat 5, Arginin hat 5 und Histidin hat auch 5 Kohlenstoffatome, wenn man den aromatischen Ring spaltet. Das heißt deswegen die C5-Familie und wir haben eine Alpha-Ketosäure als gemeinsames Produkt, nämlich das Alpha-Ketoglutarat, das genau diese 5 Kohlenstoffatome dann enthält. Das ist hier noch einfach mal im Detail gezeigt. Zum Beispiel hier für Arginin, wie das in Ornithin umgebaut werden kann, hatten wir schon gesehen. Ornithin hat hier eine Aminogruppe. An dieser Stelle hätte das Glutamat eine Ketogruppe. Das heißt, es muss umgebaut werden unter Desaminierung wieder. Die Ammoniumionen gehen in den Harnstoffzyklus und wir halten zunächst ein Glutamat Gamma-Semialdehyd, also hier die Aldehydgruppe des Glutamates und die wird dann einfach umgesetzt zum Glutamat unter Wasseranlagerung. So ähnlich passiert es mit dem Prolin. Hier gibt es ein Zwischenprodukt, das Pyrrolin-Carboxylat und auch das geht über diesen gemeinsamen Weg Glutamat-Gamma-Semialdehyd letztendlich zum Glutamat. Das heißt, die Mitglieder der gleichen Familie teilen sich also gemeinsame Intermediate und die Abbauwege führen quasi auf diese gemeinsamen Intermediate und werden dann am Ende zu einem Produkt umgesetzt wie Glutamat, das dann direkt in einer Alpha-Ketosäure umgebaut werden kann. Kompliziert ist es natürlich der Abbau von Histidin. Ja. Gute Frage. Das sag ich Ihnen morgen. Hoffentlich. Ja. Schwierigsten ist natürlich das Histidin. Hier muss der Ring gespalten werden. Dazu wird zunächst die Aminogruppe abgespalten. Es entsteht eine Verbindung mit einer Doppelbindung hier, das sogenannte Urokanat. Und das wird also über mehrere Schritte jetzt gespalten. Zunächst wird also hier diese Bindung gespalten. Es entsteht dann eine verzweigte Verbindung, die jetzt keinen aromatischen Ring mehr enthält. Und hier kann man jetzt diese Gruppe relativ gut abspalten. Und wir enden wieder mit Glutamat. Und das geht dann wieder rum in Alpha-Ketoglutarat über. Okay. Letztes Beispiel noch der Abbauweg einer ketogenen Aminosäure, wie er hier gezeigt ist. Es gibt, wie gesagt, nur 3 wirklich ausschließlich ketogene Aminosäuren, unter anderem das Leucin. Das Leucin wird ebenfalls desaminiert im ersten Schritt. Es entsteht hier wiederum eine Alpha-Ketosäure, die ist jetzt verzweigt. Das ist das Alpha-Keto-Isocapronat und die wird aktiviert über eine Reaktion, die Sie auch schon kennen, nämlich unter Verwendung von Coenzym A. Es gibt also hier eine Dekarboxylierung. Hier geht also CO2 raus als gute Abgangsgruppe. Stattdessen lagert sich Coenzym A an. Wir haben also hier den Thioester und das wird verwendet in weiteren Reaktionen, hier zum Beispiel unter Abspaltung von 2 Protonen, Einführung einer Doppelbindung unter NADPH-Entstehung zu dieser Verbindung mit dieser reaktiven Doppelbindung im Molekül. Und an diese Verbindung wird ein weiteres Kohlenstoffatom wieder angelagert, das heißt die Kette wird verlängert und über weitere Schritte, auf die ich jetzt nicht so genau eingehen möchte, erhalten am Ende ein Molekül Acetylcoenzym A und ein Molekül Acetoacetat, das Sie als Precursor der Ketokörper, der Ketonkörper, also quasi auch schon kennen. Das heißt am Ende Leucin, komplett umgesetzt in Acetyl, Coenzym A und Acetoacetat. Und deswegen Leucin, eine ausschließlich ketogene Aminosäure. Und der Abbauweg von Lysin sieht so ähnlich aus. Okay. Ganz kurz noch zum Abbau der aromatischen Aminosäuren. Das Problem hier ist das aromatische Ringsystem mit seinen Pi-Elektronen. Sie wissen alle, dass es eine sehr stabile Verbindung ist eigentlich, die chemisch nicht besonders reaktiv ist. Deswegen ist der Abbau etwas aufwendiger. Und als Endprodukt erhalten wir wieder Acetoacetat und Fumarat. Und um diesen aromatischen Ring aufzubrechen, braucht man jetzt ein sehr reaktives Reagenz. Und das ist in dem Fall der molekulare Sauerstoff. Also der ist natürlich von Haus aus schon ein Biradikal. Und Sie wissen alle, wenn man Chemikalien Sauerstoff aussetzt, zum Beispiel Eisen, dann fängt das relativ spontan an zu rosten. Das heißt also wirklich eine reaktive Spezies. Und dieser molekulare Sauerstoff reagiert jetzt also mit den aromatischen Ringsystemen. Dazu gibt es zwei Klassen von Enzymen. Das sind einmal die sogenannten Monooxygenasen und einmal die Dioxygenasen. Die bauen Sauerstoff ein in das Produkt und spalten dabei das Sauerstoffmolekül, sodass ein Atom Sauerstoff quasi im Produkt endet. Das zweite wird in Wasser eingebaut und in den Dioxygenasen werden letztendlich beide Sauerstoffatome in das Produkt eingebaut. Und dazu gibt es noch ein Coenzym, das ich wenigstens einfach kurz erwähnen möchte. Das ist ein weiterer Vitaminabkömmling, das ist das Tetrahydrobiopterin, ein sehr vielfältiges Coenzym. Und das wird hier als weiteres Reduktionsmittel verwendet im Abbau der aromatischen Aminosäuren. Ganz kurz, wie das aussieht. Das ist also wiederum eine aromatische Ringverbindung mit mehreren Stickstoffatomen im Ring und einer Seitenkette, die quasi aliphatisch ist mit zwei OH-Gruppen. Und dieses System kann relativ einfach oxidiert und reduziert werden, wie hier gezeigt, unter Anlagerung von zwei Protonen und einem Elektronenpaar erhält man aus dem Dihydrobiopterin das Tetrahydrobiopterin und das kann ebenfalls in mehreren Schritten oxidiert und reduziert werden und ist also ein alternatives Reduktionsmittel und ein alternativer Elektronencarrier im Gegensatz zu NADH. Damit möchte ich das abschließen. Was wir jetzt leider nicht mehr schaffen, ist die Biosynthese von Aminosäuren. Das wird dann aber auch nicht Gegenstand der Klausur sein dieses Jahr. Und wie gesagt, morgen bereiten Sie sich ein bisschen vor, wenn Sie noch Fragen haben. Morgen stehe ich also zur Verfügung und wir werden, wie gesagt, noch mal einige Testfragen besprechen aus den alten Klausuren. Wie bitte? Weiß ich noch nicht, aber ich werde ihn nochmal fragen. Okay.